Dinge zusammenbringt. Also da sind Lieder, da sind Gebete, da sind Dinge, die schon gesagt wurden, da ist ein Wochenspruch und es greift ineinander. Es gibt sicher Gemeinden, die planen das alle genau haarklein durch und jedes Wort ist dann schon genau abgestimmt und geskriptet. Das ist bei uns in der Regel nicht so, aber ich erlebe, wie dann der Heilige Geist immer wieder skriptet und das ist sehr faszinierend. Ich habe schon ein bisschen ja auch eingeleitet vorhin, in welche Richtung wir nachdenken wollen, das, was Jesus uns aufs Herz legen will. Oder ich spitze es noch mehr zu, er will uns ein Herz geben, das so ist wie sein Herz. Wir sind jetzt in einer spannenden Phase, wo Dinge sich öffnen, wo Dinge Dinge möglich werden. Der Frühling hat ein bisschen gebraucht, bis er so Fahrt gewonnen hat. April, Mai und so, das war so eine Sache. Aber jetzt ist gleich, dafür haben wir jetzt gleich Sommer und es tut einfach gut, draußen zu sein, den meisten auf jeden Fall. Und es tut gut, weil auch immer mehr Dinge möglich werden. Ja, man kann im Café sitzen, ich habe es noch gar nicht gemacht, ehrlich gesagt, aber man kann wieder mehr Leute treffen, man kann hoffen, dass auch noch mehr Dinge möglich werden. Wir konnten einen Straßengottesdienst wieder feiern, jetzt an diesem Wochenende nochmal mit extra Nachfrage beim Ordnungsamt. Nächste Woche Gottesdienst Open Air am Runden Baum. Wir dürfen mitsingen, wir dürfen im Lobpreis zusammen singen. Was für ein Geschenk. Ja, wie bitte? Ja, Halleluja. Ich freue mich drauf. Und Kindergottesdienst, das Team ist dabei, sich zu formieren, zu gucken, was können wir tun. Die Pfadfinder waren wieder draußen. Meine Jungs fanden das ganz absonderlich, bei den Pfadfindern im Wald rumzulaufen und nicht vor dem Laptop zu sitzen. So, man gewöhnt sich ja an andere Dinge. Das tut gut. Aber, das ahnt ihr dann schon an so einer Stelle, dass ein Aber kommt. Wenn das alles ist, womit wir uns beschäftigen, dann greift das viel zu kurz. Dann ist das die christliche Variante von Hurra, wir dürfen wieder nach Kreta fliegen oder nach Malle oder so. Das ist schön. Ja, und wir genießen das. Und wir haben wirklich manchmal ja wirklich die Luft anhalten müssen. An unsere Kinder denke ich besonders, die noch viel weniger Möglichkeiten hatten als wir auch hier im Gottesdienst. Aber Gott hat noch viel mehr. Er will viel mehr machen. Er hat auch während dieser Zeit mehr gemacht. Aber er will uns jetzt auch mobilisieren für neue Wege. Und vor allem, und darum geht es mir heute, will er sein Herz mit uns teilen. Ich will einige Verse mit euch lesen, die einigen von euch sicherlich vertraut sind, im Matthäusevangelium Kapitel 9. Und ihr seid eingeladen, da mitzulesen. Matthäus 9, den Schluss vom Kapitel 35 bis 38. Matthäus 9, 35 bis 38. Da heißt es, Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Amen. Also es ist faszinierend, hier Jesus bei der Arbeit zugucken zu dürfen. Er ist unterwegs und er ist gut in Fahrt. Er tut das, was seinen Dienst immer ausgezeichnet hat, als er auf der Erde war. Er hat gelehrt, immer zuerst in den Synagogen. Er hat gepredigt, auch auf den Straßen, auf den Plätzen, in Booten, unter Bäumen, was auf Bergen, auf Feldern, was immer sich anbot, wo die Menschen waren. Und er hat geheilt, das heißt hier alle Krankheiten und alle Gebrechen. Also die Wahrheit wird ausgebreitet, Krankheit weicht. Was für eine großartige Sache, was für eine großartige Bewegung, die hier läuft. Und was besonders kostbar ist an dieser Stelle, ist, wir kriegen noch einen tieferen Blick. Die Bibel ist ja meistens dafür, dass es dann insgesamt ein dickes Buch ist, aber meistens in dem, wie sie erzählt, ziemlich knapp. Das merkt ihr, wenn ihr dann so euch mit so einem Text beschäftigt oder in einer Kleingruppe einen Text diskutiert. Ja, dann heißt es ja, und dann stand er auf und ging von da nach da. Und dann möchtest du gern wissen, ja, aber wie hat sich das angefühlt? Was hat der Jona gedacht, als er auf diesem Schiff saß? Oder als der Hesekiel, war das Hesekiel, der anderthalb Jahre auf der Seite liegen musste? Oder als Johannes der Täufer im Gefängnis saß und dann die Boten zurückkamen und ihm die Antwort von Jesus gebracht haben? Da spekulieren wir dann fröhlich drauf los, so in Hauskreisen, kennt ihr vielleicht, ja, und wie hat sich das, was hat er da wohl gedacht und gefühlt? Meistens erfahren wir es nicht. Ist anscheinend auch nicht dann das zentrale Thema an vielen Stellen. Hier ist es offenbar das Thema, denn Matthäus geht tiefer und er gibt uns einen Einblick in das Herz von Jesus. Hier in meiner Good Old Luther heißt es hier in Vers 36, als er das Volk sah, jammerte es ihn. Das klingt nach Jammerlappen oder sowas. Gemeint ist, er hatte sich erbarmt über sie. Er hat Barmherzigkeit empfunden über sie. Es ist nicht nur Mitleid, es geht tiefer. Also, er tut, ne, er predigt, er lehrt, er heilt und dann nimmt er aber auch die Leute wahr und das gibt eine emotionale Reaktion. Und das ist das, was hier beschrieben wird. Man könnte ja unterschiedliche Reaktionen erwarten. Also was sieht er denn? Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Er sieht Menschen und der Großteil, er sieht nicht nur eine Menge von Leuten und sagt, aha, so und so viele, sondern er blickt irgendwo in das Herz von Menschen, weil das heißt, er sieht sie wie Schafe, die keinen Hirten haben, zerstreut, verschmachtet. Das heißt, das sind Leute, die sind getrennt vom Leben. Die sind getrennt von Gott. Die sind getrennt von der Wahrheit Gottes und sind offensichtlich nicht alle gerade am Herbeiströmen, um gerettet zu werden. Sondern die machen ihr Ding, so wie im Gleichnis, ne, wo der König zur Hochzeit einlädt und der eine sagt, ich habe gerade einen Acker gekauft und ich muss mit meinem Auto in die Werkstatt und keine Ahnung. Haben irgendwie anderes zu tun, andere Prioritäten. Und dass da der Sohn Gottes in ihrer Mitte ist, kriegen die meisten gar nicht mit. Wie reagiert Jesus jetzt innerlich darauf? Er könnte sich ärgern. Ne? Mache ich mich extra auf den Weg, verlasse die himmlische Herrlichkeit und dann interessiert das hier keinen. Gibt's ja nicht. Wir haben uns so reingehängt, das hier zu organisieren und dann kommt keiner. Könnte schockiert sein über die Gleichgültigkeit von vielen Menschen. Er könnte auch selber gleichgültig reagieren. Nach dem Motto, na, ich habe meinen Job gemacht. Ne, der Vater hat gesagt, ich soll das hier denen erzählen, will keiner wissen, okay, gehe ich wieder. Oder resigniert, oder ja, ist halt Endzeit, will halt keiner hören. Oder überfordert, ich muss noch mehr predigen, ich muss noch mehr heilen, vielleicht hören sie dann. Steht ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir vielleicht ja auch reagieren, wenn du mitkriegst, dass Menschen gar nicht so interessiert sind für die Botschaft von Jesus. Dann hat man gesagt, naja, uns geht es zu gut und wir haben halt keine Krisen erlebt und dann erleben wir die größte Krise der letzten 50 Jahre oder so. Und ja, hier und da bewegen sich Leute, aber insgesamt haben wir nicht das Gefühl, dass das jetzt zu einem großen Aufwachen, Aufbruch geführt hat jetzt die letzten anderthalb Jahre, dass jetzt die Leute herbeiströmen und sagen, was muss ich tun, damit ich gerettet werde. Wie reagierst du? Was sagt dein Herz? Von Jesus erfahren wir, er hat Erbarmen für die Menschen. Das Wort, was dem zugrunde liegt, im Griechischen ist ein ganz spannendes Wort, splanchna. Das ist spannend auszusprechen, aber das heißt eigentlich so viel wie Eingeweide. Also es geht ihm durchs Herz, es geht ihm durch Mark und Bein. ihm dreht sich der Magen um, das klingt ein bisschen anders bei uns. Also gemeint ist, er ist zutiefst in seinem Innersten, kannst du dir bildhaft vorstellen, in seinem Innersten bewegt. Der sagt nicht, ach ihr Armen, ihr checkt's halt nicht. Weiter. Sondern er ist erschüttert. Und lass uns nicht vergessen, dass das Jesus ist, von dem wir reden. Jesus, von dem es mal heißt, er hatte es nicht nötig, dass ihm jemand Zeugnis gab, weil er wusste, was im Herzen von Menschen war. Da stehen die Leute beisammen und es rumort in ihnen. Und Jesus sagt, was denkt ihr solche Dinge in euren Herzen? Also sie haben noch gar nichts gesagt, ne? Aber er hat das parat. Also mit anderen Worten, du kannst Jesus nicht überraschen. Der sagt ja nicht, jetzt hätte ich aber gedacht, bei der Predigt, da müsst jetzt aber mal irgendwie hier was abgehen, dass die jetzt immer noch nicht reagieren, das hätte ich nicht gedacht. Nein, er weiß, was im Herzen von Menschen ist. Er weiß, mit wem er es zu tun hat, aber das Faszinierende ist, also ich glaube, wenn wir wach durchs Leben gehen, dann ist das bei uns auch so. Die Tatsache, dass du etwas weißt, sollte nicht dazu führen, dass es dich nicht mehr bewegt. Also wenn du beschenkt worden bist mit einem Ehepartner, mit einer Freundin, mit guten Freunden, dann bist du vielleicht auch damit beschenkt, dass du Gewissheit hast, dass die dich lieben. Ja? Das ist ein großes Geschenk, wenn man das hat. Ich darf mich darüber freuen, aber eben, du darfst dich dann darüber freuen, und zwar auch noch in einem Jahr. Und ich sage, nee, weiß ich ja. Ich liebe dich. Ja, wo ist das? Harrison Ford, ne? In Star Wars, glaube ich. Prinzessin Leia sagt, ich liebe dich. Und die klassische Antwort, ich weiß. Kleiner Tipp für die Jungs, keine gute Antwort. Du weißt es und doch bewegt es dich immer wieder. Du weißt, dass Gott groß ist. Du hast es noch nicht ganz verstanden, wie groß er ist und wirst es in Ewigkeit nicht ganz verstehen. Aber du kannst immer wieder neu drüber staunen. Du kannst einen Bibeltext lesen, den du, vielleicht hast du diesen Text schon zigmal gelesen und denkst, Pastor, erzähl mir was Neues. Ich verrate dir, dieses Buch ist endlich. 66 Bücher mehr werden es nicht. Aber das macht nichts. Du kannst immer wieder neu staunen über das, was Gott dir sagt. Ja, verstehst du? Und Jesus steht am Grab von seinem Freund Lazarus. Und er wusste vorher, dass der stirbt. Der hat sogar extra gewartet. Krasse Story, machen wir ein andermal. Also, der denkt nicht, oh Mann, jetzt bin ich zu spät gekommen. Der weiß auch, was er als nächstes tun wird. Dass er ihnen sagen wird, mach das Grab auf und er ruft den Lazarus und obwohl der schon ein paar Tage tot ist, kommt er lebendig raus. Und doch steht er an diesem Grab und da haben wir den kürzesten Bibelvers aller Zeiten. Jesus weinte. Und es bewegt ihn. Und er betet dann was zum Vater, da sagt er, ja, das bete ich eigentlich vor, ich weiß ja, du hörst mich sowieso, das bete ich vor allem für die Zuhörer. Es gibt so ein pädagogisches Beten, aber das Weinen macht er nicht für die Zuschauer, sondern es bewegt ihn, dass die Macht des Todes immer noch da ist. Selbst wenn ihr gleich einen richtigen Tritt verpassen wird und in ja, kurze Zeit später den Todesstoß verpassen wird am Kreuz und in der Auferstehung, bewegt es ihn. Und hier sieht er Menschen, die sind wie Schafe ohne Hirten. Schafe, habe ich mir sagen lassen, sind nicht besonders, wie sagt man, self-sufficient, also Tiere, die sehr gut alleine klarkommen und sich selber organisiert kriegen und so. Und es dreht ihm alles um. Ihm, den Sohn Gottes, der schon bevor er auf die Erde kam, wusste, was hier sein wird, dass sie ihn kreuzigen werden. Und es geht ihm durch und durch. Und wir sehen das immer wieder, auch dieses speziell dieses Geschichte mit den Eingeweiden. Da kommen die Blinden zu Jesus und sagen, erbarme dich. Und es heißt, sie jammerten ihn, nochmal Luther, er hatte Barmherzigkeit für sie. Er erbarmte sich. Oder da ist der Vater im Gleichnis, wo der Sohn angelaufen kommt, stinkend. Mit irgendwelchen großartigen Theorien, dass er das jetzt alles abarbeitet. Und das heißt, der Vater hatte Barmherzigkeit für den Sohn. Und er drückt ihn an sein Herz. Oder da ist der Samariter im Gleichnis von Jesus, der sieht da den Vermöbelten auf der Straße liegen. Und da ist wieder das Gleiche. Es ging ihm durch. Er hatte Barmherzigkeit. Er sagt nicht, ach du Armer, ist ja schade, dass der Priester dir nicht geholfen hat. Ich muss weiter. Sondern er hat echtes Erbarmen mit ihm. Und ja, wir sehen Jesus am Grab weinen, wir sehen Jesus über Jerusalem weinen. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, was für ein Bild. Und du hast nicht gewollt. Und es bewegt das Herz von Jesus, es bewegt das Herz Gottes. Wenn du was von der Liebe Gottes erfahren willst, es gibt diese, fast versucht zu sagen, Irrlehre, ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber falsche Theorie, dass wir im Alten Testament immer den richtenden, zornigen Gott haben und im Neuen Testament immer den lieben und liebenden Gott. Und dann liest du, unser Gott ist einfach, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, im Hebräerbrief, Neues Testament. Und dann gehst du zum Propheten Hosea, da kommt man nicht aus Versehen vorbei. Ich empfehle dir diesen Propheten, das ist harter Tobak, heiße Story, und du kriegst eine Sicht in das Herz Gottes. Israel, sagt er in Kapitel 13, du bringst dich ins Unglück, dabei steht dein Heil alleine bei mir. Oder Kapitel 14, Ephraim, was sollen dir weiter die Götzen? Ich will dich erhören und führen. Ich will sein wie eine grünende Tanne, was immer das heißt. Vor mir erhältst du deine Früchte. Spannenden Soundtrack hier. Oder das, der Hammer, ich weiß noch, wie wir im Studium saßen, das ist schon ein paar Jahre her, Hosea, Exegese, wir haben mühsam das aus dem Hebräischen übersetzt. Und dann ist alles nicht auch immer alles so spannend, wenn du dann über die grammatische Form da diskutierst. Und dann kommt so ein Knaller dazwischen. Kapitel 11. Wie kann ich dich, also Gott redet ausführlich 10 Kapitel lang über die Sünde von Israel und dass sie ihn immer wieder verlassen haben. Hosea ist dieser Prophet, der dann eine Prostituierte heiraten muss auf Geheiß Gottes, um die Untreue des Volkes zu demonstrieren, also zu erleiden in seiner Ehe. Ja, blows your mind. Und dann sagt Gott, okay, nachdem ich dir jetzt alles vorgehalten habe, wie du gesündigt hast, fragt er, also Vers 7, Kapitel 11, oder ich fange ein bisschen vorne an, nun aber muss Assur ihr König sein, denn sie wollen sich nicht bekehren. Darum soll das Schwert über ihre Städte kommen, soll ihre Riegel zerbrechen und sie fressen um ihres Vorhabens willen. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren. Und wenn man ihnen predigt, so richtet sich keiner auf. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben gleich Adma und dich zurichten wie Zeboim? Mein Herz ist anderen Sinnes. Alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn. Also der Zorn ist da. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Noch Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Und bin der Heilige unter dir und will nicht kommen zu verheeren. Anochi Adonai velo ish. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Das ist die Begründung. Gott, Barmherzigkeit ist göttlich. Und wir sehen es beim Vater. Und wir sehen es bei Jesus, der da steht, der die Volksmenge ansieht, die sich größtenteils nicht um ihn schert, und es geht ihm durchs Herz. Und dann bleibt er da nicht stehen. Ich habe das ein paar Mal angedeutet. Es gibt einen Unterschied, man kann das begrifflich anders unterschiedlich verstehen. Ich würde den Unterschied machen zwischen Mitleid und Barmherzigkeit. Und so wie ich, du kannst es gerne anders definieren, aber es gibt da zwei unterschiedliche Haltungen auf jeden Fall. Ich mache die mal an diesen beiden Worten fest. Mitleid verstehe ich als eine eher innere Sache. Ich sehe das und es tut mir leid, aber ich kann halt auch nichts machen. Ne? Also schade, guckst Nachrichten, Hungersnot, Krieg, ist schon bitter. Vielleicht läuft dir eine Träne, aber dann, ja, geht's weiter. Barmherzigkeit ist ein inneres Bewegtsein, so wie die Bibel sie beschreibt, was dich dann auch äußerlich bewegt. Ja, meine Barmherzigkeit ist in mir entbrannt, sagt Gott in Hosea oder durch Hosea. Und dann sagt er nicht, ja, und deshalb tut es mir echt leid, dass ich euch jetzt trotzdem vernichten muss. Sondern das führt mich dazu, dass ich euch verschone. Jesus steht am Grab von Lazarus und ihm laufen die Tränen. Und dann sagt er, komm, mach diesen Stein weg. Lazarus, komm raus. Ich kann das nicht mit ansehen, dass du tot bist. Es geht ihm durch. Der Samariter, der sieht den da liegen und dann packt er den sich eben auf den Esel. Verarztet seine Wunden so rum und versorgt ihn. Und der Vater nimmt seinen Sohn wieder auf. Nicht, weil er das müsste. Der Sohn war eigentlich gestorben nach kulturellen Erwartungen. Der hatte sich wirklich abgemeldet aus dieser Familie. Aber wie sagt Paulus, die Liebe Gottes drängt uns. Ich muss den jetzt wieder hier aufnehmen. Und dann mit dem Großen rede ich später, wenn er das nicht so gut findet. Jesus bleibt hier nicht stehen bei dem Gefühl, sondern er lässt sich bewegen. Und das sieht bei ihm so, er ist ja schon die ganze Zeit unterwegs, er dient ja schon den Leuten, aber jetzt bewegt er auch seine Jünger und sagt, schaut mal, er teilt sein Herz mit ihnen und er nimmt sie in seinen Dienst und sagt, Schritt 1, betet. Ihr seht hier vielleicht Leute, die keinen Bock auf mich haben, ich sehe eine große Ernte. Und betet doch. Das Problem ist nicht, dass die Ernte nicht da wäre, dass da nichts wächst. Das Problem ist, dass keiner da ist, der die Ernte einbringt. Bittet den Herrn der Ernte, dass er aussende in seine Ernte. Und dann geht es also weiter zu den Jüngern. Und in der Schar der Jünger stehen wir auch. Wenn du dich zu Jesus zählst, dann darfst du dich da angesprochen fühlen. Und dann ist die Frage, wie siehst du eben die Leute um dich herum? Wie siehst du deine Freunde und die, die es nicht sind, wo du auch gar kein Interesse daran hast, dass sich das ändert? Wie siehst du deine Nachbarn, die du total nett findest und die wo du hoffst, dass die wegziehen? Pastor Roberto Bottreau, der uns viel gelehrt hat, genau an diesem Punkt, hat mal das formuliert und hat gesagt, dein ungläubiger Nachbar hat eine Berufung von Gott. Dein ungläubiger Nachbar hat eine Berufung von Gott, der weiß das noch nicht. Und der braucht jemanden, der ihm das sagt. Wer könnte das sein? Vielleicht hat das einen Grund, dass du da wohnst oder dass der da wohnt. Und du bist dann vor allem damit beschäftigt, dass der immer nachts die Waschmaschine laufen lässt oder Trompete übt oder so. Oder dass du das tust und dann der immer so blöde klopft. Aber vielleicht hat Gott was ganz anderes vor. Und vielleicht möchte Gott im ersten Schritt sein Herz mit dir teilen. Nicht nur für irgendwelche Leute, nicht nur für irgendwelche Leute auf der anderen Seite der Welt oder in dem Projekt, in dem du mitarbeitest, sondern für die Leute, denen du da beim Aldi, die dir im Weg rumstehen, beim Aldi. Es gibt dieses Gebet in dem Lied, ich zitiere das immer wieder, Und ich warne immer wieder davor, in Hosanna, break my heart for what breaks yours. Ja, brich mein Herz mit dem, was dein Herz bricht. Und ich sage, ich warne davor, weil ich erlebt habe, Gott hat die unangenehme Eigenschaft, dieses Gebet zu erhören. Der macht das wirklich. Und dann lässt es dich plötzlich nicht mehr kalt, was da los ist. Wo Menschen ohne Gott sind, wo Menschen sind, die unter Ungerechtigkeit leiden. Wo Menschen sind, die einfach in Not sind. Und dann kannst du das auch nicht mehr sortieren und sagen, nee, jetzt bin ich hier im Dienst, okay, jetzt wäre Barmherzigkeit gut und nee, jetzt will ich eigentlich nur meine Ruhe haben und in Urlaub fahren. Gott macht was an deinem Herzen, im besten Fall. Und dann ist die Herausforderung, dann auch Schritte zu gehen. Also es geht los damit, dass Gott an deinem Herzen arbeitet. Und das ist wirklich mein Fokus heute. Und dann können daraus konkrete Schritte werden. Erstmal betest du. Und vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass du für eine Sache anfängst zu beten. Und dann merkst du, oder Gott, du merkst irgendwie, Gott tut da was an dir. Und du wirst zu deiner eigenen Gebetserhörung. Also diese, ne, die ist so einsam und es wäre echt gut, wenn sich mal jemand zu dir setzen würde. Jesus, schick doch mal jemanden. Und irgendwann sagt Jesus, ja, wo wir gerade davon sprechen, kannst du bitte mal, ne? Und so war das gar nicht gedacht von deiner Seite. Aber das ist genau das, was Jesus macht. Das ist auch genau das, was er hier macht. Denn ich verrate euch wahrscheinlich kein Geheimnis, denen, die das ein bisschen schon mal gelesen haben. In Matthäus 9 ist also diese Aufforderung zu beten am Ende. Und Matthäus 10, Überraschung, Vers 1, er rief seine 12 Jünger zu sich, gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Vers 5, diese 12 sandte Jesus aus. Also das hat nicht lange gedauert mit dem Beten. Dann wurden sie selber bewegt. Innerlich und äußerlich. Und er sendet uns. Und dann geht es eben darum, dass ich konkret Schritte gehe, weil Jesus mein Herz berührt hat, nicht weil ich da sowieso schon hingehe. Das ist auch gut. Du sitzt eh im Bus und dann kommst du ins Gespräch. Dann kann Gott da was tun. Aber hier geht es darum, dass du auch bewusst Kontakte suchst, wo du sie vielleicht sonst nicht suchen würdest. Ich habe das schon mal gesagt, ich bin hier viel in Beziehungen und ich bin dann eigentlich auch ganz froh, wenn ich mal meine Ruhe habe und dann nicht noch jemanden treffen muss, nach Feierabend sozusagen. Wir sind 5 Leute zu Hause, das reicht mir dann auch schon. Und da habe ich gar keinen Bedarf für weitere Sozialkontakte. Aber die Frage ist, hat Jesus vielleicht Bedarf, dass ich weitere Sozialkontakte habe? Weil er da was tun will. Und das ist für mich immer noch eine Herausforderung. Jetzt gut, letzten Monate war dann sowieso eher alles reduziert. Aber wo bewegt Gott dich? Wo bewegt Gott mich? Mein Herz, aber dann Füße, mein Zeitplan und so. Fakt ist, wir haben mal vor Jahren eine kleine Erhebung gemacht, Gottesdienstbesuchszahlen in Marburg abgefragt, in den verschiedenen Kirchen und Gemeinden und so weiter, also evangelisch, katholisch, Freikirchen, Gemeinschaften, alles durch und kam drauf, dass ungefähr 7% der Menschen in Marburg regelmäßig Gottesdienste besuchen. Das ist im deutschen Schnitt gar nicht schlecht, aber das heißt also, wenn ich richtig rechne, 93% gehen nicht regelmäßig, also war jetzt nicht gemeint einmal im Jahr irgendwie oder wenn einer stirbt, sondern so mit irgendeiner häufigeren Regelmäßigkeit. 93% sind in den Gottesdiensten nicht zu finden. Es wurde mal versucht, das heißt, da ist noch nicht gesagt, wo die stehen zu Jesus und so weiter, aber ist ja mal ein Faktor. Es wurde mal versucht zu erheben, wie viele Menschen haben eine rettende Beziehung zu Jesus in Deutschland. Und das ist jetzt schon 30, 40 Jahre her, dass da mal gezählt wurde. Ich vermute nicht, dass sich das dramatisch geändert hat in der Zeit. Damals hat man gerechnet, ungefähr 98% in Deutschland haben so eine Beziehung nicht. Heißt nicht, dass sie nicht glauben, dass es einen Gott gibt, aber dass sie sagen würden, ja, ich habe eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Also 2% behaupten das von sich, 98% nicht. Jesus sieht die Menge und es geht ihm durchs Herz. Er sieht seine Stadt und weint. Und wir haben über 90% in unserer Stadt, in unserem Land, die mehr oder weniger wenig mitkriegen von Jesus. Und Jesus sagt, da ist eine Ernte. Wir sagen dann, da ist harter Boden oder so, oder die wollen ja nicht. Er sagt, das ist nicht das, was ich gesagt habe. Und übrigens, wenn du einen Auftrag hast, wenn du ein Loch buddeln sollst, oder bei uns wird jetzt unerfreulicherweise gegenüber in einem schönen großen Garten noch ein Haus gebaut, aber ich habe auch schon überlegt, okay, vielleicht hat Gott da was vor. Wenn da jetzt Leute kommen, die da ausschachten sollen, dann werden die nicht dann anfangen zu buddeln und dann sagen zum Bauherrn, tut mir leid, hier ist so harter Boden. Wir gehen wieder nach Hause. Okay, ist vielleicht anstrengend. Ist vielleicht Arbeit. Vielleicht wurde da ewig nicht umgegraben. Da muss man ein bisschen mehr ran. Ich sprach mal mit einem alten Missionar, der irgendwo am arabischen Golf unterwegs war. Und auf einer Missionskonferenz war das. Und er sagt, ja, hier will keiner hin. Das ist Jahre her. Die Leute sagen, da ist ja gar keine Frucht. Warum soll ich da hingehen? Und er sagt, naja, hier ist irgendwie 1400 Jahre nicht umgegraben und nicht gesät worden. Wo soll die Frucht herkommen? Aber wir brauchen Leute, die hier als Arbeiter anfangen. Also es kann sein, dass es in manchen Gegenden leichter ist als anderswo, aber da sind Menschen, die Jesus auf dem Herzen hat. Und da ist ein Auftrag. Und da sind wir gefragt. Und wir haben vorhin von den Lasten geredet. Ne? Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann sagt er bekannterweise nicht, ich will euch noch brutalere Sachen draufpacken und euch noch mehr platt drücken. Das sagt er da nicht, sondern er sagt, ich will euch erquicken. Und dann sagt er aber auch, kommt zu mir, lernet von mir, nehmt mein Joch und lernt von mir. Und sagt, ja, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Also ich lege euch was auf, ich zeige euch einen Weg, den ihr gehen sollt, ich gebe euch auch was, was ihr tragen sollt. Und ich glaube, da geht es um sowas hier. Aber das wird leicht, weil es getragen ist von meiner Liebe. Ich gebe euch nicht jetzt eine Last, ne? Millionen gehen in die Hölle und du bist schuld oder so. Manchmal wurde so gepredigt. Das ist nicht das, was er hier sagt. Aber er zeigt uns sein Herz für Menschen. Und er will dieses Herz mit uns teilen. Und dann guck, was dann passiert. Ja, wenn du begeistert bist für eine Sache, dann hast du plötzlich Ideen. Wenn du verliebt bist, dann setzt du dich plötzlich ins Auto und fährst 2000 Kilometer für ein Wochenende oder was auch immer. Ja, sagst du, eigentlich musst du das, ne? Kennst du das, wenn du mit Nichtchristen redest? Ach, du bist Christ, aha. Und musst du da immer hingehen und so? Es ist so, die wollen verstehen, was wir da so machen, das verstehe ich ja. Aber das ist so, wenn du sagst, ach, du bist verheiratet, echt? Und musst du dann auch mit deiner Frau reden oder so, ne? Oder wie oft musst du denn mit ihr reden oder so? So funktioniert das ja nicht. Sondern wenn da die Liebe ist, dann ist da Beziehung, da lebt da was. Und wenn da eine Liebe ist für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dann werden wir uns von ihm in Bewegung setzen lassen. Und er will uns in Bewegung setzen. Und er fängt da an, wo noch nichts ist oder wo ganz wenig ist. Wir lesen von großen Erweckungen und denken, ja, das ist ja Indien oder das ist ja China. Nur als das da angefangen hat, da haben alle gesagt, nee, China, da wird nichts. Da ist harter Boden. Kam ein evangelischer Missionar, wie hieß der, Robinson, glaube ich, 1815 oder sowas, 1815, mit dem Schiff nach China und der Kapitän wusste, der ist Missionar und sagt, glauben Sie wirklich, dass Sie dieses große Riesenreich China verändern können? Und er sagt, nein, aber ich weiß, dass Gott es kann. Und heute hast du in China mehr Christen als Parteimitglieder von der kommunistischen Partei. Tendenz steigend. Es gab eine Krise, eine große Finanzkrise, die viel durcheinander gebracht hat in Amerika. Das ist 170 Jahre etwa her, 1850er Jahre. Und in New York haben ein paar Geschäftsleute, Geschäftsmänner damals wohl, angefangen, sich in der Mittagspause zum Beten zu treffen. Das ist jetzt nichts Spektakuläres. Die haben kein riesen Zelt aufgebaut, die haben keine Toten auferweckt, die haben sich in der Mittagspause zum Beten getroffen. Und dann kamen noch ein paar dazu. Und dann kamen noch ein paar dazu. Und dann kamen noch ein paar dazu. Zwischendurch kam diese Finanzkrise. Das hatte Gott offensichtlich schon vorbereitet. Es ging also irgendwann 57 los. März 1858 treffen sich täglich 6.000 Menschen in New York zum Beten. Und hier tritt Gott eine Erweckung los. Und man kann zählen, was passiert ist. In ein, zwei Jahren dieser Erweckung sind 1 Million Menschen in Amerika in ihrem Glauben erneuert worden. Das waren Leute, die also schon Mitglied einer Kirche waren. Und noch 1 Million Menschen sind neu in die Kirchen gekommen, als neue Bekehrte und neue Mitglieder. USA hatten damals 30 Millionen Einwohner, 2 Millionen erfasst von dieser Erweckung. Das wäre also umgerechnet ungefähr 2.500 neue Christen in Marburg oder knapp 3 Millionen bundesweit. Gott will was tun. Ich weiß nicht, ob das diese Zahlen sein werden und in welchem Zeitraum, aber er will was tun. Und er sagt, nicht da ist harter Boden und die wollen ja nicht, sondern da ist eine große Ernte. Und er sagt, kommt zu mir, gebt mir eure Lasten, mit denen ihr euch abschleppt, lernt von mir. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Ich teile mein Herz mit euch. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und gleichzeitig werdet ihr dieses Joch tragen, diese Last tragen, die ich euch gebe, für die Menschen um euch herum. Ich bin gespannt, was Gott tun will in den nächsten Monaten.